ein Sonderpodcast an einem Freitag und das 14 Tage nach Freitag, dem 13. und das mitten in der Corona-Krise und das mit einem komplett überdrehten Xandi Dächern. Xandi dreht hier seit 3 Tagen am Rad, weil Xandi ist im Homeoffice.
Guten Tag.
Und wenn dieser völlig überdrehte Österreicher um sich herum viele technische Geräte hat, dann wird gestöpselt, dann wird getan, dann wird, Körni, komm, wir machen Sonderpodcast, komm, wir machen das, komm, wir schauen alte Basketballspiele, komm, wir lesen alle E-Mails vor, die die Abdis jemals geschrieben haben, komm, wir holen Basti Ulrich dazu, komm, wir rufen
hey.
Ihn an. Hey, und da ist sogar Basti Ulrich.
Wow, schön hier zu sein.
Xandi, was hast du verbrochen?
Willkommen.
Diese Ausgabe ist auf deinem Mist gewachsen.
Ja, ist doch schön, oder?
Das wissen wir nicht. Es kann auch in einem Desaster enden.
Naja, also ich glaube, wenn es in einem Desaster endet, dann ist es nicht das größte Desaster, mit dem wir uns zurzeit beschäftigen müssen, immerhin.
Naja, ich meine, wir sind schon mal zu dritt.
Ja.
Und wir sind nicht in einem Raum. Das heißt, die Interaktivität ist schwierig.
Also ich sehe zumindest Körni, das beruhigt mich ja schon.
Ich sehe die Soundwellen auf meinem PC, das ist ja auch schon mal was.
Das ist auch schon mal was, ja.
Also das verlangt natürlich ein Höchstmaß an Professionalität, jemanden aussprechen zu lassen, jemand darauf zu reagieren, was jemand gesagt hat. Und ich bin mir bei euch beiden da nicht sicher, ob ihr so professionell seid.
Ne, wir haben ja dich als seniorigen Führer.
Ja, und außerdem hast du gemerkt, wie sehr wir dich ausreden lassen haben gerade. So sehr, dass wir nicht mal wussten, was wir jetzt sagen sollen auf diesen Borderline-Vorwurf, der da auf uns zugeflogen kommt.
Ja, und diese Zäsur gerade, diese Sekunde Pause, die muss Xandi hinterher alle rausschneiden.
Nix.
Nee, oder?
Nee. Wir können auch alle gleichzeitig sprechen und es klappt trotzdem. Also mittlerweile sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt und da mache ich meine Mails zu, weil das höre ich vielleicht dann. Bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie safe wir sind technisch, aber ich bin guter Dinge. Womit wir auf jeden Fall safe sind, und das war irgendwie so ein bisschen der Anlass, wir können ja gerade kein Basketball schauen so richtig. Deswegen haben wir uns, wie manch anderer eben auch, entschieden, dass wir auch ein paar klassische Spiele zeigen. Und gestern haben wir gezeigt Bayern gegen Bamberg, Finale 2 aus 2015. Und das ist meines Erachtens einfach so ein wichtiges Spiel gewesen, weil da so viel anders hätte ausgehen können. Weil Bayern führt 1-0 in der Serie als amtierender Meister. Sie gewinnen in Bamberg. Das erste Mal, dass jemand in der Liga die Bamberg in eigener Halle geschlagen hat in der Saison, etc., etc., etc. Und dann kam dieses Finale 2 und das war eigentlich der Anlass, lieber Körni. Ich hab dich verloren schon, gell?
Nee, ich lese gerade die Mails durch, also ich bin natürlich total
dabei. Also ja, du hast ihn verloren.
Ja, ich habe ihn verloren.
Nein,
ich lese gerade die Mails durch, ich bin dabei.
Nee, ich bin voll aufmerksam bei dir.
Ich weiß doch, was du sagst, ich bin doch immer eine Sekunde, ich weiß doch immer, was du als nächsten Satz sagst, weil du bist doch ein Seelenverwandter.
Was sage ich und wie sage ich's?
Jetzt geht's um das Spiel Bamberg gegen Bayern in Bayern im Juni 2015 und darüber möchtest du mit uns reden?
Darüber möchte ich, genau. Unter anderem. Und ein bisschen Hörerfragen hast du ja auch schon angeteased. Ihr habt beide das Spiel gesehen auf jeden Fall. Also ich empfehle unseren lieben Abdis auf jeden Fall die Möglichkeit zu nutzen, dieses Spiel nochmal zu schauen. Es ist in der Tat ein 57-Minüter. Das liegt daran, dass manche Spiele aus dieser Zeit aktuell nicht anders vorliegen, um da einigen Fragen auch vorwegzugreifen. Aber das Spiel ist auf jeden Fall zu sehen auf der Plattform auf magentasport.de jederzeit. Also wenn wir jetzt drüber sprechen, dann macht es vielleicht Sinn, wenn man das Spiel nicht mehr ganz so gut im Kopf hat, dass man sich das vorher nochmal ansieht. Oder was denkst du, lieber Körni?
John Bryant ist vegan.
John Bryant.
Darüber müssen wir auch sprechen.
Ich habe das leider verpasst gestern, Insta Live. Er ist vegan?
Mhm. Ja. John Bryant ist seit einem halben Jahr Veganer und bevor ich das vergesse, dass wir darüber sprechen, sage ich es einfach jetzt mal völlig zusammenhanglos in die Runde, dass wir das eben irgendwann aufgreifen. Weil Basti, ich sag ja, du bist immer noch im Intervallfasten, oder?
Nee. Nein.
Ist vorbei?
Ja, also das ist pausiert für den Moment. Ich war tatsächlich ziemlich krank zwischenzeitlich. Mhm. Das ist ja, glaube ich, auch hier im Podcast angesprochen worden. Deswegen war ich eine Woche nicht da. Und da, sobald ich krank werde oder auch nur leichte Symptome von Schnupfen bemerke, bin ich, was Essen angeht, wirklich das größte Schwein. Also dann esse ich einfach von 0 Uhr bis 0 Uhr durch und so habe ich das bisher auch durchgehalten.
Es ist aber ungewöhnlich, wenn man krank ist, hat man normalerweise keinen Hunger.
Nee, das ist bei mir genauso. Also ich esse da auch richtig viel.
Aha. Ja, ich muss ganz eher, mein Körper vermittelt mir, glaube ich, dass ich nicht mehr in der Lage bin zu jagen jetzt mit dieser, in dieser Kondition. Das ist so richtig höhlenmenschenmäßig und deswegen bunkere ich quasi.
Das heißt, wir müssen aus dem alten Podcast nochmal den einen Satz rausziehen, wo du gesagt hast, ach, am liebsten ist mir dieses Hungergefühl. Das ist viel schöner als der Moment, wo man was isst.
Ja, das hat tatsächlich aber einen Zusammenhang mit der aktuellen Lage, weil dieses Hungern über den Tag ist tatsächlich gut, wenn man was zu tun hat. Und was ich jetzt im Moment zu tun habe, ist, die Dallas Mavericks bei NBA 2K zum Titel zu führen. Das ist nicht wirklich so, das lenkt mich nicht wirklich ab vom Essen.
Welches Dallas-Team, das aktuelle?
Das aktuelle, ja. Aber ich habe einige Trades vorgenommen. Ich weiß nicht, wie tief ich da jetzt reingehen soll in die Analytics.
Sag nur mal ganz kurz, welcher Spieler der Highlight-Spieler war, also wenn du neu gekriegt hast, der nicht dem
Michael Porter Jr. von den Denver Nuggets.
Oh, wow, gratuliere.
Für Willie Cauley-Stein. Ich fand, es war ein guter Trade.
Für Willie Cauley-Stein, okay.
Ja.
Okay.
Kann man da jeden Spieler traden?
Ja. Außer die,
das Programm macht dann einen Vorschlag. Also wenn ich jetzt Doncic trade, dann kommt irgendwie, hier, du kannst LeBron James haben, oder wie geht das?
Ja, man kann selber einen Vorschlag machen an die verschiedenen GMs. Man kann, oder man bekommt vom Spiel Vorschläge. Mhm. Ist alles möglich. Ist crazy.
Jetzt geht's zum Xandi-Thema. Xandi und der Juni 2015.
Es ist auch dein Thema.
Ja, es ist mein Thema. Das ist, wie hätte sich der Basketball in Bamberg entwickelt, wenn am Ende Brad Wanamaker nicht den Pass auf Robinson gespielt hätte zum 1:1 Ausgleich in der Serie? Habe ich die Frage richtig gestellt?
Ja, und auch was wäre bei den Bayern passiert? Also es ist, ich frage jetzt mal ganz offen, ihr habt beide das Spiel gesehen. Körny, was ist dir prinzipiell oder was ist dir als erstes aufgefallen oder was sind deine Eindrücke, die du jetzt noch hast?
Es war sehr spannend.
Ja.
Und es war die Geburtsstunde von Killer Miller, so würde ich mal sagen.
Ja, guter Punkt.
Primetime Miller.
Darius Miller, der während der Saison kam, darf man ja auch nicht vergessen, für sehr wenig Geld auch, weil der war so ein NBA-Scrub, war da so verfügbar auf dem Markt und anscheinend sehr günstig bekommen damals und keiner kannte den ja und hatte den so auf dem Schirm. Ja. Aber man sieht da wirklich, das habe ich mir auch notiert, dieser Darius Miller damals schon, der war eigentlich relativ unstoppable. Also und hat das auch in
dem. Man muss sich überlegen, dass Darius Miller soll 40.000 Euro bekommen haben.
In diesem Jahr.
Ja. Das ist im Grunde ein gar nichts. Das ist null auch. Er hätte auch null kriegen können. Das wäre das Gleiche gewesen.
Ja.
Also unfassbarer Toto natürlich.
Ja, also wenn man da über die Kader sprechen will, das ist, ist ja auch bemerkenswert, wer da noch bei den Bayern gespielt hat, ein Wladimir Stimac, ein John Bryant, der sehr, sehr fit wirkt, vergleichsweise.
Duško Savanovic war Schlüsselspieler.
Absolut, ja. Bryce Taylor natürlich noch, Tono Gavel, Robin Benzing spielt 14 Minuten, Vasilije Micic kriegt Minuten, Luka Steiger, Paul Zipser, damals natürlich schon, aber sehr wenig gespielt. Jan Jakler hat ein DNP kassiert in diesem Spiel.
Ich fand, es gab so viele geile Calls von Stefan Koch in diesem Spiel, die aus heutiger Sicht einfach verrückt wirken, aber natürlich für den damaligen Zeitpunkt richtig waren. Wie zum Beispiel über Vasilije Micic, dass er ihn jetzt wieder langsam auf die Bank setzen würde, weil jetzt ist keine Zeit für Experimente. Und so wie wir Vasilije Micic heute kennen natürlich, wäre diese Aussage vollkommen verrückt, aber tatsächlich, es ist Wahnsinn, wie schlecht der funktioniert hat bei Bayern München und zu was für einem Spieler der heute geworden ist. Oder auch schön, habe ich mir auch notiert, war, dass Stefan Koch es als sehr fortschrittlich lobt, dass Daniel Theiss jetzt auch auf der 4 spielt und nicht nur auf der 3. Wow, wir sind wirklich einen weiten Weg gegangen.
Wir sind einen weiten Weg gegangen.
Basketball.
Also das Micic-Thema ist definitiv eines. Der kriegt da seine ersten Minuten seit Spiel 3 im Halbfinale gegen Alba, das hat Coach Koch auch angemerkt. Also das war ja so ein Work-in-Progress-Projekt, der war, wie alt war er da, 19 oder so? Und man kann sich ja auch nur...
Ich glaube, ja, 19, ja.
Man kann sich auch nur vorstellen, was da passiert wäre, wenn die Bayern den behalten hätten. Also, beziehungsweise hätte ja, er die
das
gleiche...
Das war Pesic Junior damals schon klar. Ich kann mich daran erinnern, dass Pesic Marco gesagt hat damals, der wird mal super, aber der ist jetzt noch zu jung. Und dann ist eben die Geschichte... Das, was die Bayern ja immer nicht so richtig gut hinbekommen haben in den letzten Jahren, dass man tatsächlich mal einen Spieler entwickelt hat. Also die Geduld zu haben, dass jemand über 2-3 Jahre da aufgebaut wird. Dafür hatten sie, glaube ich, die falschen Coaches, die im Grunde immer auf Siegen getrimmt waren, Titel holen getrimmt haben und deswegen
ja,
hat da Micic auch nicht funktioniert, beziehungsweise konnte nicht weiterentwickelt werden.
Also wir halten mal fest, ein Vasile Micic in der aktuellen Form auf der Point Guard Position würde dem Bayern ein anderes Team bescheren.
Auf jeden Fall.
Das kann man wohl so sagen. Interessant auch Heiko Schafazik, der ein paar so Heiko Schafazik-Dinger macht, ob es Layups sind und so weiter oder... Weil ich musste gerade dran denken, Basti, weil du gesagt hast, die Calls von Coach Koch, wir können mal in einen reinhören.
Schafazik. Hoch ans Brett mit der linken Hand. Die Bayern zünden auf allen Zylindern, führen 20-10.
Sie zünden auf allen Zylindern.
Ich finde Coach Kochs Kommentar sensationell. Es gibt eine Szene, ich glaube, ging es auch um Robinson, wo er sagt, jetzt gehen die Bamberger in Box and One. Und dann stellt sich raus, dass das gar kein Box in One war, sondern dass Robinson einfach nur verpennt hat, dass sie auf Zone umstellen. Ja. Und Coach Koch sagt das voraus, dass das passiert ist. Das ist Wahnsinn. Das ist wahnsinnig gut. Also da wirklich großes Lob an Stefan Koch.
Und dann sieht man Andrea Trinchieri, wie er Robinson natürlich sofort auswechselt mit diesem giftigen Trinchieri-Blick und so Waffanculo-mäßig. Was machst du denn? Und dann sitzt er natürlich sofort auf der Bank. Also... Trinchieri, den kannte damals ja auch noch keiner. Also es war ja noch nicht abzusehen zu dem Zeitpunkt, was mit den Bambergern passieren wird. Und das ist ja eben die Frage, sie drehen das Spiel dann. Also wir haben jetzt gehört, Bayern führen 20-10. Dann was Trinchieri dann macht, ist auch spannend. Er kommt mit dieser sehr frühen 3-Point-Guards auf dem Feld-Lineup, inklusive Miller auf der 4 und Harris auf der 5. Also Wanamaker, Strelnieks und Robinson im Backcourt. Plus Miller auf der 4 und Harris auf der 5. Was ja schon auch sehr progressiv war zu dem Zeitpunkt. Wenn wir uns zurückerinnern, Golden State war damals noch nicht Meister.
Es sieht aus heutiger Sicht nicht so speziell aus. Also das stimmt, wenn man heute zurückblickt und die Überraschung in Stefan Kochs Stimme hört darüber, dass jetzt Harris auf der 5 spielt, denkt man sich so, was soll daran so besonders sein? Aber natürlich für den damaligen Zeitpunkt, wie wir ja vorhin auch schon angesprochen haben, Theis als Spieler auf der 3 ist ja heute auch undenkbar, dass der in irgendeinem Lineup die 3 spielen würde. Und die Bayern spielen ja tatsächlich über die längste Zeit mit 2 Bigmen, mit 2 traditionellen Bigmen, auch wenn John Bryant natürlich Spacing geben kann. Aber da spielen sie mit Stimacz und Bryant teilweise auf 4 und 5. Und dann ist Bambergs Vorteil eben genau dieses kleinere, beweglichere Three-Guard-Lineup, das immer wieder zu schnell ist, zu viel Tempo hat für die Münchner.
Absolut, ja. Stimacz ist sowieso auch so ein Thema, finde ich. Also ich schaue dem traditionell immer gerne zu, weil er halt diese unorthodoxe Spielweise hat und er hat auch da so ein bisschen immer wieder diese Hustle-Plays reingemacht. Ich schaue mal kurz auf den Boxscore, weil er macht einfach 12 Punkte. 12 Punkte, 5 Rebounds in 15 Minuten. Natürlich grottige Freiwurfquote, wie immer, 2 von 6. Aber ich mag den Spieler Stimacz irgendwie. Aber irgendwann hat der dann auch nicht mehr gereicht für Bayerns Ansprüche. Und jetzt spielt er eigentlich immer noch auf solidem Euroleague-Level, auch wenn er natürlich limitiert ist. Aber so als dieser Wühlbüffel, das ist, glaube ich, immer so dieses Wort, das man verwendet für solche Spieler. Ich habe dem extrem gern zugesehen.
Einer, der vor allen Dingen gut Stimmung macht. Also der hat ja auch in seiner Zeit, als er bei Fenerbahce, ne? Da hat er wirklich auch, selbst wenn er nur 5 Minuten gespielt hat, wenn Vesely keinen Bock hatte und da rumschlich, als wäre sein Hamster überfahren worden, dann kam Stimacz rein, hat das ganze Spiel, die ganze Mannschaft mitgerissen. Aber irgendwie so richtig sesshaft wird er auch nirgendwo. Der ist ja dann wieder jetzt zu...
Roter Stern, oder?
So Roter Stern.
Ja,
Was ich ganz interessant finde als Retrospektive auf dieses Spiel auch, wir reden von Bamberg darüber, dass das so ein bisschen die Geburt ihres Smallball-Lineups war. Was mich beim FC Bayern extrem, extremer Throwback war für mich, war Bewegung abseits des Balles. Was ja. Für einen modernen Ansatz von Basketball im Prinzip mit Bewegung die Bayern damals spielen im Vergleich zu heute. Und vor allen Dingen, wie kriminell Nihat Djedovic unterbenutzt ist in der heutigen Offensive vom FC Bayern. Weil der ist ja wirklich auch als Playmaker in jeder Situation mehr oder weniger beteiligt, in der er auf dem Parkett steht, legt 7 Assists auf zusätzlich zu seinen 15 Punkten, hat dann am Ende raus so ein bisschen die offenen Würfe nicht mehr getroffen. Aber es ist schon Wahnsinn, wie die anders, die in ihre Setups gekommen sind in der Offensive, wo heute eben viele, also meistens nur Greg Monroe im Post und 4 Spieler stehen außen rum und schauen. War so viel Bewegung. Ich meine, die kommen da in diese Side-Pick-and-Rolls aus einer Bewegung vorher, die Weakside so ein bisschen durcheinander bringt und dann sind auf einmal Passwege offen. Und es ist wirklich so viel schöner anzusehen als der Bayern-Basketball von heute. Das hat mich schon echt, das war schon echt so ein kleiner Throwback.
Wobei man auch sagen muss, dass das vor allem im ersten und zweiten Viertel passiert ist. Als Bamberg dann vor allem im dritten Viertel die Defense anzieht, dann ist schon auch sehr viel statischer Basketball und sehr viel individuelle Lösungen, aber aufgefallen ist es mir auch, vor allem in der ersten Hälfte. Und man sieht ja trotzdem, dass John Bryant ist der Topscorer mit 16, dann Djedovic, der eine wahnsinns erste Hälfte spielt mit 15. Also es lief ja trotzdem relativ viel über Inside, dann drittbester Scorer Stimac. Aber es stimmt schon, also es war schon prinzipiell ein anderer Basketball, den man gesehen hat bei den Bayern.
Muss auch das Ziel sein der Münchner in der kommenden Saison oder wann immer das dann auch stattfinden wird. Ich glaube einfach, dass die Attraktivität hat ja auch ein bisschen gelitten. Also wenn sie funktioniert haben, was eben nicht so oft der Fall war, dann war das gerade auch in der Saison mit Williams und sowas, war das schon ganz, das ist glaube ich wichtig. Für die Münchner Fans ist auch wichtig, dass das gut aussieht, dass das irgendwie sehenswert ist. Nicht nur kalkulierte Jugoslawenschule, so sage ich mal. Die wollen auch ein bisschen entertained werden und ich glaube, das muss ganz eindeutig ganz oben auch auf der Liste stehen, dass du da einfach auch gerne hingehst, weil du weißt, gut, Williams war ja so ein Typ, der war einfach mega beliebt, weil er da rumflog und die mal gelacht hat.
Und Bryce Taylor auch mit einem Signature-Dunk, relativ berühmter, weil dieses Foto, wie er da so am Korb hängt, so ein Beidbeiniger von der Seite, das ist ja auch quasi noch der letzte Prime Bryce Taylor, den wir, glaube ich, gesehen haben in diesen 2015er Playoffs. Diese Athletik, die er da dazu gebracht hat, das hat schon auch Laune gemacht. Und weil du es angesprochen hast, Körny, diese Stimmung im Audidom, die ist mir auch aufgefallen. Das war damals anders noch. Also das war lauter, da war mehr Dauersupport. Das war, ich weiß nicht, da habe ich mir notiert bei, ist nicht ganz so gut gealtert. Weil das ist jetzt gefühlt einfach nur mehr Klatschpappen. Und
na gut, es war natürlich auch das zweite Finale, muss man bedenken. Ja. Ne? Und 1-0-Führung in der Serie. Ja. Das wichtigste Spiel der Saison. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal mit dazu beigetragen hat, dass die Dirmen waren ja wirklich 2 Stunden, standen die ja, glaube ich, so ungefähr. Ne? Die ganze Zeit.
Ja, absolut. Fast. Absolut. Ja, wenn wir mal Richtung Spielende schauen. Tonno übrigens.
10 Minuten.
10:44, die er gespielt hat.
Und ich muss sagen, das ist eine der BBL-Sachen, die ich am meisten vermisse. Meine Verwunderung darüber, dass Anton Gavels Dreier reingehen. Das habe ich wirklich vermisst, das Gefühl. Wo man die Flugkurve des Balls sieht und sich denkt, was? Wie ist das passiert? Wie ist das physikalisch möglich?
Wenn wir mal Richtung Spielende schauen. Also Bamberg holt dann auf, immer mehr. Bayern wehrt sich und irgendwann steht es plötzlich unentschieden. Und dann passiert das.
Es sind nur noch 5 Sekunden. Wanamaker hat vielleicht ein bisschen zu lange gewartet. Robinson. Und das ist der Sieg. Die Brose Baskets Bamberg kommen zurück und gewinnen. Stopp. Ich will nicht zu viel sagen. Robert Lottermoser hat noch keine Entscheidung getroffen. Aus meiner Sicht heraus war der Korb in der Zeit.
Ja, das war er auch. Und man muss an der Stelle auch festhalten, dass Sveti Pesic sofort zum Instant Replay gezeigt hat. Also da war er noch sehr aktiv an der Seitenlinie. Aber dieses letzte Play kommt meines Erachtens nur zustande, weil Mbakwe hinfällt und so die gesamte Bayern-Verteidigung irgendwie durcheinander bringt. Der stolpert irgendwie, zieht Savanovic so halb mit, Djedovic rotiert dann hoch, verliert Robinson kurz komplett aus den Augen, der sein Mann war, nachdem Taylor und Bryant dieses Wanamaker Mbakwe Pick and Roll doppeln wollen. Und totale Konfusion. Und dann steht da Robinson komplett frei unterm Korb. Also diese eine Aktion, 0,1 Sekunden vor dem Ende, war da ja dann noch auf der Uhr, führt zu dieser Entwicklung in der BBL, dass Bamberg Meister wird. Also es ist schon crazy. Eigentlich, weil Mbakwe hinfällt.
Es ist auf jeden Fall einer der merkwürdigsten Game-Winner, die wir, glaube ich, jemals gesehen haben. Vor allen Dingen in so einer großen Situation. So ein simples Layup im Prinzip, das tatsächlich dadurch entsteht, dass die Bayern-Defensive da aber auch keinen besonders guten Job macht, um ehrlich zu sein. Also es rotieren einfach zwei Leute raus an die Dreierlinie. Zu Miller, glaube ich, ist das. Und die anderen stehen da in der Ecke rum. Und Robinson kann im Prinzip ganz einfach da von der Dreierlinie reinkatten und steht dann da mehr oder weniger alleine. Aber in dem Zusammenhang kann man, glaube ich, auch nochmal drüber sprechen, was für ein sensationelles Spiel Brad Wanamaker macht. Speziell in der zweiten Halbzeit. Und nicht unbedingt in dem klassischen Brad Wanamaker-Stil, wie man sich jetzt so vorstellt, so als Anführer, Playmaker, der auch mal ein 1 gegen 1 geht. Er scoret tatsächlich sehr effizient, er sucht nicht mit Gewalt nach seinen Körben und vor allen Dingen am defensiven Brett ist er wirklich fantastisch. Es gibt mehrere Plays, wo er gegen größere Spieler ausboxt und sich den Rebound holt, wo er sich da reinbeißt, reinkämpft und holt am Ende
auch so ein Bullet. Er holt, er holt 10 Rebounds, 10 davon defensiv, wirft 57% aus dem Feld bei 8 von 14, also echt wahnsinnig effektiv.
Ja, leider in der falschen Liga.
Heute. Ja, jetzt spielt er mit Daniel Theis bei den Boston Celtics. Also, und ist
ja, vor allen Dingen, er hätte viel mehr Geld auch in Europa machen klar. können.
Aber er hatte.
Also, der spielt da ja für ein Apfel und ein Ei in der NBA.
Er hatte halt diesen NBA-Traum, das hat er in dem längeren Interview, das er gemacht hat, zu seinem Abschied ja auch immer wieder betont. Er wollte unbedingt in diese NBA. Und ich habe da auch einen kleinen Teil noch rausgeschnitten aus dem Interview, was Coach Trinchieri gesagt hat zu ihm nach dem Game Winner.
Oh, you want to know the crazy thing about this? We won this game. And me and Coach, he went and told me, like, why would you go in the corner and get trapped in the seconds? But he was right, you know. He's always thinking ahead, always letting you know a play and what you can improve on. I got lucky and made the pass. To win this game too, build a lot of confidence for ourselves.
Ja, also Trinchieri hat ihm gesagt, warum...
Hat ihn erstmal angeschissen.
Genau. Und zwei markante Dinge, die er da auch anspricht. Also er schupft ja Trinchieri, das sieht man in den Fernsehbildern auch ganz gut. Also er schupft ihn ja richtig weg, so in der Emotion. Das ist auch ein sehr interessanter Moment, weil da, glaube ich, extrem viel abfällt. Und es gibt ja auch die eine oder andere Story, was da in der Kabine wohl los war zur Halbzeit. Also da war es wohl auch relativ laut, was man so hört. Und ja, Trinchieri halt.
Sicherlich ein sehr guter Trainer, der im Weiteren dann ein paar Schwächen im menschlichen Bereich gezeigt hat. Aber das ist ja nochmal einen eigenen Podcast wert, beziehungsweise eigene Abhandlungen wert.
Eigentlich schon, ja.
Wie man als Trainer drauf sein muss, wie sind Trainer, die erfolgreich sind, generell drauf? Wo sind die, einfach mal anders als andere, böser, gemeiner, arschlochiger und einfach nur, aber um als Trainer einen guten Job machen zu wollen oder zu müssen oder zu können, ist ja ein Dauerthema. Welcher Trainer ist eigentlich so richtig nett? Also so ohne, und das ist ja das, was mir damals Thorsten Leibniz gesagt hat, er versucht Trainer zu sein, ohne Arschloch zu sein. Sehr, sehr schwierig sicherlich in vielen Situationen, weil dir dann die Spieler auf der Nase rumtanzen, beziehungsweise das ziemlich schnell erkennen, wie man mit einem Trainer dann umgehen muss, wenn der einen nicht so richtig bestraft oder mal zur Sau macht.
Ja, wir haben sie eh schon oft gesagt, also die Trainer in der Euroleague, gefühlt sind das... sind das ja alles Psychopathen, also hart gesagt. Also wir erinnern uns an...
Rick Pitino ist ein Psychopath?
Ja, Jaco Bradovic, wenn du sie siehst an der Seitenlinie, also diese Basketball-Lifer Hardcore-Coaches, Obradovic, Pitino von mir aus auch, Duško Ivanović, also Psychopathen im positiven Sinn vielleicht, weil sie halt diesen Approach haben, Spieler kannst du einfach nur so aufwecken, wenn du sie halt anschreist, gefühlt so.
Aito ist ein Psychopath?
Ja, der ist natürlich die große Ausnahme.
Ja, Aito ist tatsächlich die große Ausnahme. Aber wenn man jetzt mal jedes Euroleague-Team durchgeht, ich würde sagen, so zumindest 70% haben schon, ich glaube, man kann das Statement von Xandi schon ganz gut unterschreiben. Also wir erinnern uns an diesen Obradovic-Clip von früher aus dem Jahr. Fuck you, everybody! Fuck you, okay? You want me to
repeat millions of times? Fuck you, Gigi Dodome! Jake Obradovic hat natürlich schon einige Dinge gebracht, wo ich auch den Kopf geschüttelt habe, weil ich denke, das muss man nicht.
Ja, auch machen. Der andere Obradovic, Sascha Obradovic, den wir, man darf nicht vergessen, diese 2015er Playoffs, sie hatten auch noch dieses epische Halbfinale 5 zwischen Alba Berlin und FC Bayern München, also Obradovic, Sascha Obradovic gegen Svetislav Pesic. Das zeigen wir auch in Kürze bei uns auf den Plattformen. Das ist ja auch ein episches Spiel gewesen. Und wenn man da überlegt, Obradovic, wie der mit den Spielern umgegangen ist, auch in Timeouts, die haben sich angelegt physisch. Ich erinnere an Renfro gegen Obradovic. Einfach weil die sich das irgendwann dann auch nicht mehr gefallen lassen wollten. Also der war schon auch ein hervorragender Coach, aber halt auch ein schwieriger Typ insgesamt. Also das hört man auch aus Spielerkreisen immer wieder. Das hältst du, glaube ich, auch einfach nur eine Zeit lang aus. Und das war bei Sveti, glaube ich, dann auch so irgendwann, als das dann zu Ende ging. Das war ja auch schon, da haben wir uns ja auch noch mehr gefragt, wann bricht das alles zusammen? Weil er halt so diesen gestressten Eindruck mache, sich ständig mit den Refs angelegt. Darf man auch nicht vergessen, wie oft er da im Feld stand. Und du erinnerst dich, Körny, an dieses legendäre Interview dann, als er plötzlich gesagt hat, BBL interessiert ihn nicht mehr, weil er wird dann nicht mehr respektiert von den Refs. So, hä?
Wir haben alle sozusagen ein bisschen, wie gesagt, Emotionen.
Wenn du mal genau hinschaust, läuft, glaube ich, jeder Coach mehrfach während eines Spiels, wenn es nur 10 Zentimeter sind, irgendwie aufs Parkett und missachtet da komplett diese Seitenlinie.
Ich würde sagen, dass zumindest, wenn man nach Amerika schaut, die erfolgreichen Trainer der letzten Jahre alles so Players-Coaches sind und dann die Assistenten vielleicht mehr die das System vorantreiben. Also so Steve Kerr, Nick Nurse ist auch sehr, sehr umgänglicher Typ wohl mit seinen Spielern.
Brad Stevens,
richtig. Während in Europa die junge Generation in diesem Fall mit Andrea Trinchieri nachkommt, zumindest in diesem Finale, und mehr so diese alten Prinzipien dieser alten Coaches, wo man sich immer vorstellt, dass die in der Halbzeit noch eine rauchen gehen vor der Arena und dann irgendwie jemand noch so Kaffee ins Gesicht werfen, dass das dann mehr nachgemacht wird. Ich habe aber das Gefühl, dass sich das so langsam verändert, vor allen Dingen in der BBL. Ich habe das Gefühl, die jungen, talentierten Coaches, die jetzt nachkommen, von denen wir sagen würden, die werden noch große Schritte gehen, das sind tatsächlich alles sehr nette Leute, auch sehr nett zu ihren Spielern, habe ich immer den Eindruck. Also Kayes, Isalo, ich habe jetzt noch nie gesehen, dass die ausgerastet sind gegenüber ihrem eigenen Personal. Und das ist schon interessant, dass sich das innerhalb von eigentlich so weniger Zeit so stark verändert hat.
Oh, und dann schauen wir mal, wie das dann in den Phasen dann wird, wenn es an andere Aufgaben noch dran geht. Also gut, wenn wir es noch sehen werden, dass Kreilsheim die Playoffs spielen oder Fechter oder wer auch immer. Aber ich kann mich an einen Kais-Ausraster irgendwie
erinnern. Er ist schon emotional,
emotional, aber nicht gegenüber seinen eigenen Spielern. Also man hat nie, jemanden auswechselt, gibt es nie diesen vorhin schon beschriebenen Hassblick von Trinchieri gegen Robinson. Den wird es nicht geben bei Fechter.
Ja, oder es gab auch mal eine extreme Ansage von Trinchieri zu Augustin Rubit. Das hat mir damals, glaube ich, eine super Zeitlupe aufgelöst.
Ein komplett zerlegt.
Wie er richtig, Gift und Galle spuckt. Und Rubit ja doch eher ein zartes Gemüt. Ich glaube, der hat da bis heute noch Albträume von. Und
Trevor Barkley hat er auch immer wieder auf dem Schirm. Also das sieht man auch in diesem Finale 2 da. Also es ist egal wer, wenn du deine Kleinigkeit falsch gemacht hast, dann hast du diesen Giftblick kassiert oder auch mal ein paar Kommentare und dann sind die auf die Bank getrottet und er hat halt noch gefühlt 30 Sekunden weiter vor sich hin geflucht, vor sich hin so. Das sind auf jeden Fall auch Auffälligkeiten aus diesem Spiel. Ansonsten habe ich mir noch notiert, haben wir schon kurz gesagt, Dinge, die nicht gut gealtert sind, John Bryans Fitness, die Stimmung im Audidom, Dalibor Bagaric, der Heiko Schafazik beim Einwurf 0,1 Sekunden vor dem Ende verteidigt. Auch nicht so gut gealtert, beziehungsweise seine Basketballkarriere, weil die war nachher zu Ende. Mhm. Ehemaliger Erstrunden-Draft-Pick der Chicago Bulls, ich glaube im Jahr 2000. Wo ist der Kollege geboren? Ja. Wisst ihr das?
Kroatien.
Falsch.
Das, ich habe keine Ahnung.
Haben beide keine Ahnung? Interessant.
Es ist, aber ich weiß, dass er in Kroatien seine Urlaube verbracht hat.
Er ist ja Kroate.
Davon gesprochen.
Ah, ja. Ja, ja. Na gut, er ist in der Stadt geboren, in der wir uns gerade befinden.
In der...
In Paris?
Ja, das war... Ne, da ist in München geboren tatsächlich. Ja. Er hatte ja auch einen deutschen Pass und Trinchieri hat ihn ja wirklich nur teilweise für den Sprungball in die Starting Five gestellt und ihn dann sofort ausgewechselt. Oder eben nur für diesen Einwurf. Also dieses eine Jahr, das er da noch hatte, war... Und dann hardcore mitgefeiert nach Spiel 5. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Also er war mit am präsentesten, weil er natürlich mit seinen 2,16 Meter... einfach auch sehr auffällig war.
Ich möchte nur sagen, dass
Thompson habe ich mir noch.
Ja. Ich möchte nur sagen, dass ich mir hier nochmal den NBA Draft von 2000 aufgemacht habe und das ist ja legendär der schlechteste Draft aller Zeiten und man muss das wirklich nochmal bestätigen. Also wer ist der Number One Pick vom NBA Draft 2000? Spiel die Musik nochmal.
Wow.
Spiel die Musik nochmal.
Jetzt kommen die Fragen, die.
Ja, ja, das ist. Boah, war das nicht so Adam Morrison oder so ein Quatsch?
Na, nicht ganz so. Nicht ganz so schlimm.
Nicht ganz so schlimm. Naja,
First Round. Also ich sag, der erste Pick overall ist All-Star, einer von dreien in der gesamten Draft-Class. Also die jemals All-Star geworden sind.
Ja, das ist 2000.
Ich werde jetzt extra nicht googeln, weil ich will jetzt nicht nachschauen.
Ich auch nicht. Das war der übelste
Draft. Ich habe noch einen Tipp, falls ihr noch einen braucht. Die für den jetzt hoffentlich bald kommenden Draft hat sich jetzt sein Sohn angemeldet letzte Woche.
Wilbert Olindi. Ach, dann weiß ich's. Das habe ich gesehen. Der bei New Jersey war.
Ja.
Bei New Jersey Nets. Kenyon Martin.
Richtig.
Oh, Kenyon Martin, natürlich. Ja, ja,
nicht sein Sohn hat sich nicht angemeldet, ja.
Aber war Bagaric Nummer 24? Kann das sein?
Der war Nummer 24 in
Das hast du doch Draft. Gegoogelt.
Ja, nicht heute.
Ja, ich hab den Draft gerade gegoogelt. Eine Position vor ihm wurde DeSean Stevenson genommen. Und ich glaube, der einzige Spieler danach, den man noch kennen könnte, war Michael Redd bei den an Stelle Nummer 43. Der ist
ganz gut. Der war zumindest mal All-Star, oder?
Genau, richtig. Aber es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Spieler hier, die nicht mal einen Wikipedia-Artikel haben, die rot eingefärbt sind. Unter anderem zwei Spieler in der Lottery, die keinen Wikipedia-Artikel haben, woran man schon sehen kann, dass das vielleicht kein so guter Draft war.
Ja, das ist heftig. Wer sind die beiden Roten?
Courtney Alexander.
Wow. Von,
nach Dallas getradet von den Orlando Magic und Martin Cleaves.
Okay.
Bei den Detroit Pistons.
Krass. Wer war Nummer zwei?
Stromile Swift, habe ich noch nie gehört.
Stromile Swift.
Toronto Raptors.
Vancouver Grizzlies.
Damn it.
Ja, fast, aber nicht schlecht.
Ja, in Kanada. Platz 8 ist Jamal Crawford, den kennt man noch. Ist aber ja, nie All-Star geworden, was ich gerade erst feststelle. Und Quentin Richardson wahrscheinlich am ehesten noch auf Platz 8.
Ja, klar, der bei den Young Thug Clippers.
Ja, genau.
Mit Darius Miles und so weiter. Ja, okay, wir schweifen ab. Wir kehren zurück auf die in die deutlich attraktivere Beko BBL von 2015. Aus welchem Spieler ich nie schlau geworden bin, und den habe ich mir auch noch notiert bei Dinge, die nicht gut gealtert sind. Übrigens shameless geklaut von den Basketball Rewatchables. Basti, du weißt Bescheid.
Yes.
Grüße an Bill Simmons. Und
der übrigens und auch viel über Brad Wanamaker spricht in seinem Podcast.
Ja, also
das
ihn.
Haben wir auch gemeinsam. Ja, er hasst Brad Wanamaker. Er und sein Vater, sie hassen beide Brad Wanamaker.
Ja, sie brauchen einen besseren Backup für Kemba Walker. So, Kearney ist jetzt kurz mal raus, aber das macht nichts, da kommt bestimmt gleich wieder. Also, ich wollte noch über Ryan Thompson sprechen. Aus dem wurde ich nie schlau. Der hat so eine dominante erste Bamberger Saison gespielt, aber immer so super launisch. Also manchmal explodiert für ganz viele Punkte und da dachte man schon, okay, der kann da die Liga dominieren auf Position 3. Ist irgendwie nie passiert. Was hast du für Erinnerungen an ihn? Er war ja dann noch bei Ulm und bei Bonn.
Weißt du, was meine crazy Spieler-Parallele ist zu Ryan Thompson? Und bitte stopp mich, wenn das so abgefahren wird. Aber ich habe einen Spieler-Vergleich für ihn. Ryan Thompson ist die deutsche / europäische Variante von Andrew Wiggins.
Wow.
Wahnsinn. Seid ihr schon beim Draft 2007? Ich war kurz auf Toilette. Ich habe noch eine Frage zu dem Draft 2007 und zwar zu Platz 23.
Ich finde die Wiggins-Analogie gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
Er hat unglaublich flashy Abschnitte in seinem Spiel, wo man sich denkt, oh, krass, der übernimmt jetzt und jetzt gehört ihm seine Athletik, die auch sein Ballhandling, by the way,
ja, das auch nicht so schlecht.
Gar nicht so schlecht ist. Und dann vergisst man aber wieder für 5 Minuten, dass der überhaupt mitspielt. Also man sieht ihn einfach nicht.
Ja.
Er taucht komplett unter und das passiert auch in diesem Spiel tatsächlich, dass er sich verabschiedet zwischenzeitlich.
Ja,
er
verabschiedet sich unglaublich. Also seine Stats am Ende startet ja auch wieder gut. 5 Punkte, 2 von 5 aus dem Feld. Also er nimmt ja dann auch wenig Würfe. 3 Rebounds, ja. Effektivität -11. Naja, Körny, wie hast du Ryan Thompson und seine BBL-Karriere in Also wie hast du die wahrgenommen?
Ich glaube, dass er zu wenig aus seinen Möglichkeiten gemacht hat am Ende des Tages.
Die berühmte Tonno-Gavel-Skala.
Ja, ja. Also ich habe mich da auch mal längere Zeit, glaube ich, sogar mit Leibe das unterhalten. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber ich glaube, dass er hätte noch mehr rausmachen können. Also vor allen Dingen, wenn er nicht so durchschaubar gewesen wäre in seinen Aktionen, wenn er noch ein bisschen mehr Vertrauen in seinen Distanzwurf gehabt hätte. Ich glaube, der ist irgendwann einfach stehen geblieben und auf der Peter-Fese-Skala, würde ich sagen, ist er ganz weit oben und hat zu wenig gemacht aus seinen Möglichkeiten.
In der Saison übrigens, 2014-2015, Ryan Thompson mit 44,8% von der Dreierlinie bei 3,5 Versuchen pro Spiel. Und danach hat er in seiner Karriere nie mehr als 2 Dreierversuche pro Spiel genommen.
Ja, krass.
Warum? Ganz merkwürdig.
Man fragt sich einfach nur, warum.
Ich weiß es nicht.
Psycho.
Ja, mentale Geschichte, das kann natürlich sein, ja.
Das ist eine Sache des Kopfes gewesen. Also irgendwie kein Vertrauen mehr gehabt und dann einfach aufgehört. Und zack, ist der Wurf weg gewesen.
Ja, wild.
Ja, wilde Sache.
Ja. Okay.
So, also das, ich will ja nichts sagen, aber wir sind bei 46 Minuten und da wartet noch jemand in der Leitung. Ist er da? Hallo? Tonno, bist du's?
Ja, ich bin's, ja.
Perfekt, du bist schon direkt drin bei uns im Podcast. Xandi ist da, Basti Ulrich ist da und du wirst nicht glauben, worum es gerade ging.
Das ist wahrscheinlich, keine Ahnung.
Du wirst es nicht glauben. Es ging um das zweite Finale im Jahr 2015 zwischen FC Bayern München und Borussia Bamberg.
Okay.
Welche Erinnerung hast du denn noch dran? Wir haben das im Grunde jetzt 45 Minuten durchexerziert und sind alles durchgegangen bis hin zur spielentscheidenden Szene. Wir wissen sogar, wie viele Minuten du gespielt hast, aber wir wissen nicht, was deine Erinnerungen an dieses Spiel sind.
Also meine Erinnerung an das Spiel ist natürlich ganz, ganz bitter, das muss man sagen. Ich glaube, oder ich wage auch zu sagen, dass wir das Finale gewinnen, wenn wir dieses Spiel 2 auch für uns entschieden könnten. Aber gut, es ist leider nicht so gewesen. Ich weiß, dass ich damals einen Muskelriss im Abdomen hatte und deswegen auch das Spiel 3 und 4 nicht gespielt und im Spiel dann auch nicht zu Ende spielen konnte.
Ja, stimmt.
Und deswegen, wenn ich da gespielt hätte, dann hätten wir die Meisterschaft gewonnen. Das kann ich das so sagen?
Das ist mal ein Take. Ja, das kannst du sagen. Ich meine, Tonno, wir haben natürlich auch schon ein bisschen rumphilosophiert, was wäre, wenn die Bayern den Titel verteidigt hätten, was wäre mit den Bambergern passiert, weil das war ja gleichzeitig auch so ein bisschen die Geburtsstunde dieser super dominanten Bamberger und es war ja auch eine taffe Phase dann für euch Bayern danach, weil es einfach super schwer war, die zu schlagen dann, was man ja auch gesehen hat an den Meisterschaften, die gefolgt sind. Was glaubst du, hätte das für eine Konsequenz gehabt für den Club FC Bayern mal in erster Linie, wenn diese Titelverteidigung doch funktioniert hätte?
Also in dem Jahr 2015, wenn man das so sagen würde, dieser Umbruch ist natürlich dem Bamberger super gut gelungen, das muss man sagen, obwohl sie noch nicht so dominant waren wie in den folgenden Jahren. Also man muss ja natürlich sagen, dass Wanamaker noch nicht der Wanamaker war, der nächstes Jahr zum Beispiel oder was für eine Saison dann ja drauf gespielt hat, das muss man schon so. Wir waren in dem Eurocup damals auch fähig, Bamberg in Bamberg mit 40 zu schlagen. Also muss man ja auch so sehen, dass es jetzt nicht so noch nicht so dominante Mannschaft war, später waren, aber nicht richtig uns zu bahnen. Ja, dann war ein paar Meter danach und im Finale nie über wegkommen. Das heißt, ich schwer zu sagen, was dann. Ich glaube schon, dass Bamberg versucht Meisterschaft zu kommen. Ich glaube, das ist dann interessant. So, da kam Dominanz, die einfach schwer zu bieten war.
Kannst du uns denn ganz kurz sagen, was unmittelbar nach diesem Spiel in der Bayern-Kabine passiert ist? Also wurde da irgendeiner zusammengeschissen wegen dieser letzten Aktion, wo Robinson den Korb macht? Weißt du das noch?
Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass da jetzt jemand zusammengeschissen war. Ich glaube, ich kann mich auch nicht so wirklich erinnern, was da jetzt oder was gesagt wurde. Ich meine, da war natürlich noch Svetislav Coach, also ich glaube schon, dass das vielleicht laut war, aber ich weiß es jetzt nicht, was da jetzt genau direkt nach dem Spiel passiert ist, das weiß ich nicht.
Und der weitere Serienverlauf war ja auch spannend, weil Bamberg gewinnt Spiel 3, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ihr gewinnt Spiel 4 und es kommt zu diesem alles entscheidenden fünften Spiel in Bamberg. Und ihr habt in der Serie ja schon in Bamberg gewonnen gehabt, was außer diesem Eurocup-Spiel sonst nur euch gelungen ist in dieser Ligasaison. Also diese Festung Bamberg hattet ihr da schon einmal eingenommen gehabt. Kannst du dich da noch erinnern? Ich meine, fünftes Spiel ist immer so faszinierend für uns Beobachter. Wie bist du als Spieler damals reingegangen? Also klar, für dich besonders schwer, weil du eben von der Verletzung kamst.
Also ich hab natürlich die Spiel 3, 4 nicht gespielt und dann auch nicht wirklich trainiert. Wir haben versucht zu probieren, ob das geht. Und ich habe gesagt, ich werde probieren zu spielen. Letztendlich kam ich wahrscheinlich auf irgendwie 3 Minuten in dem Spiel 5 oder sowas. Das heißt, es war nicht so wirklich, ich war jetzt irgendwie nicht große Hilfe, muss man so sagen. Mhm. Aber ja, ich glaube, nach dem Spiel 4 hat man dann wirklich gedacht, okay, wir haben das schon mal in Bamberg geschafft, diese Saison zu gewinnen. Spiel 1 dort gewonnen, Eurocup dort gewonnen. Also ich glaube, dass wir mit guten Dingen dahin gegangen sind. Ich glaube, das war auch das Ganze mit den Trikots, wie plötzlich da mit dem schwarzen Trikot aufgetaucht sind, weil Bamberg mit den Roten gespielt hat. Also ich weiß, dass da auch solche Tricks dann ausgepackt wurden. Ach. Und also wir haben das Spiel 5 plötzlich nicht in Weißen gespielt, sondern in Schwarzen, weil ja, also es war jetzt Aberglaube hin und her und deswegen, ja, das ist alles ganz komisch, aber letztendlich in dem Spiel 5 hatten wir nicht wirklich Chance. Ich glaube, irgendwann kurz am Ende, wenn noch Lukas Stanker ein paar Dreier getroffen hat, haben wir so ein bisschen Hoffnung gehabt, aber eigentlich war das.
Stimmt. Lukas Steiger, der schon in Bamberg unterschrieben hatte, oder?
Also, das weiß ich nicht, ob das schon während der Saison so war.
Aber das war schon,
Aber er war jetzt noch derjenige, der reingekommen ist und noch ein paar Würfe getroffen hat,
Zipser auch in dem Spiel
4 von 5, ne?
Also Zipser auch mit einer für sein damaliges Alter Überperformance in dem Spiel 5 mit 11 Punkten in 15 Minuten.
3 von 3 Dreier, Zipser.
Ja.
Ja. John Bryan, Topscorer. Bryce Taylor auch ein super Spiel gemacht. 32 Minuten, 14 Punkte. Und bei den Bambergern war Mbakwe mit 20 und 13.
Okay. Ja. Noch irgendjemand?
Sorry, Tonno.
Ja, es sind schwere Zeiten gerade, Tonno. Ne? Corona-Krise, dann rufen wir an und reden über deine vernichtende Niederlage gegen die Bamberger, gegen deinen alten Club auch noch, um Himmels Willen. Genau. Was können wir denn noch Gutes tun? Sollen wir noch was Schönes erzählen? Erzähl uns doch was Neues aus Ulm. Wie ist die Situation in Ulm? Wie ist denn der Leibener drauf? Wie geht's dem?
Ja, dem geht's, glaube ich, jetzt ganz gut. Also wir haben gerade ein bisschen mit den Trainern geredet per Videokonferenz. Also alle geht's gut soweit und ich glaube, uns geht's nicht anders als anderen Vereinen. Also für mich persönlich, Pro B ist beendet. Also da kann man auch nichts mehr machen und BWL was jetzt dieser Monat bringt.
Ja, da gibt es auch unterschiedliche Geschichten. Das werden wir, ich denke mal, auch erst, Xandi, korrigiere mich, aber vielleicht am Podcast am Dienstag ein bisschen weiter noch ausbauen können, denn da scheint es ja zwei verschiedene Lager zu geben in der Liga. Nämlich diejenigen, die die Saison zu Ende spielen wollen und diejenigen, die sagen, Quatsch, abbrechen. Das hat aktuell wohl auch ein paar, ja, zu Diskussionen geführt.
Kann man in der Tat am Dienstag ein bisschen, bisschen besprechen. Ich würde an der Stelle nur gerne sagen, dass Tornos allerletztes Spiel ein cooles Spiel war. Als Ausgleich, dass wir hier nicht nur von diesem, von diesem traumatischen 2015 Spiel.
Das stimmt.
Ja, also mit Titel abgetreten damals, auch mit dem FC Bayern München Basketball. An der, sei an der Stelle auch betont. Also es war ja nicht alles schlecht in deiner Bayernzeit. Nicht, dass man das falsch einordnet heute.
Eine absolute Legende, nach wie vor, unser Tonno.
Ich habe das mal mitbekommen mit diesem mit dieser Gabelskala. Davon habe ich ja gar nicht gewusst, bis mich das einer von meinen Spielern drauf überhaupt aufmerksam gemacht hat.
Siehst du? Also wir haben natürlich, also das, ich hoffe, das ist eine, du weißt schon, worauf die basiert. Ne? Die basiert darauf, dass man das absolut Maximale aus seinem Talent herausgeholt hat. Das ist die Gavel-Skala hier bei Abteilung Basketball. Wir haben ja auch die Peter-Fese-Skala. Sagt dir Peter Fese noch was?
Ja, natürlich, ja, klar.
Also die Peter-Fese-Skala ist das Gegenteil, dass man eben das Minimum aus dem herausholt, was man vielleicht hätte machen können. Ich weiß, dass es ihn noch gibt. Ich habe auch mal versucht, ihn zu erreichen, weil ich möchte nicht, dass er jetzt zu Hause denkt, was diese Blödköppe da, was erzählen die für einen Quatsch. Aber da haben wir natürlich auch ein paar Spieler dabei gehabt. Und Ryan Thompson gehörte zum Beispiel dazu, den wir jetzt gerade kurz im Rahmen dieser Finalserie 2015 mal der Meinung waren, dass er hätte mehr aus seinem Talent hätte machen können. Tonno, dann sagen wir lieben Dank für den Fall, dass dir noch ein Spieler einfällt, der unbedingt mit 10 Punkten auf der Anton-Gavel-Skala bedacht werden sollte. Schick mir eine WhatsApp, wir werden das nachträglich einbauen. Ansonsten hoffen wir, dass du weiter gut auf deine Familie aufpasst, dass ihr gesund bleibt und dass möglichst bald wieder Basketball gespielt wird.
Dankeschön, Dankeschön.
Absolut. Gute Zeit. Danke.
Ciao. Gute Zeit, euer
Ciao, ciao. Die Tonno-Gavel-Skala, ja, ist ja lustig, dass er davon erzählt bekam.
Ja, wir haben ihn nie gefragt, ob wir das benutzen dürfen.
Ja, es ist ja auch ein bisschen, ist es despektierlich?
Nein, es ist doch eine Ehre. Respektvoll.
Ja, ist eine Ehre.
Ja, sorry.
Eine Ehre. Ja, ich würde sagen, das ist eine philosophische Frage, um ehrlich zu sein.
Moment,
das heißt,
Moment.
Das heißt auch, dass er auf keinen Fall besser hätte sein können, als das, was wir gesehen haben.
Ja, genau, richtig. Mir wäre es immer lieber, wenn Leute. Mir wäre es immer lieber, wenn Leute über mich sagen würden: Boah, der könnte so viel besser sein, wenn er nur wollte.
Nee, also nee.
Ich wäre lieber auf
Was sagt jeder Basketballer, speziell jeder amerikanische Basketballer, in jedem Interview, jeden Tag, egal welche Frage ihm gestellt wird, als Antwort? Jeder. Alle.
I want to thank God and.
Ja, okay, das ist auch richtig, aber das zweite.
We need to be aggressive.
I want to be a better person every day. Sie wollen, und wenn du am Ende deiner Karriere sagst, Tonno, du bist jeden Tag besser geworden, bis zum Ende deiner Karriere, ist das die größte Auszeichnung, die man jemandem geben kann. Und wenn man dann noch eine Skala nach ihm benennt, ich meine, sorry.
Ich habe aber das Gefühl, es gibt den Kult auch andersrum, ne? Also es gibt ja auch viele Hardcore-Anhänger von Carmelo Anthony, deren Argumentation auch ist, ja, der könnte wesentlich besser sein heutzutage.
Ja, der ist auf der Peter-Fese-Skala, Basti.
Ja, genau.
Der bekommt dann 9 oder 10 Punkte auf der Peter-Fese-Skala und wäre bei der Tonno-Gavel-Skala natürlich bei 1-2 Punkten. Also das ist klar.
Aber ich persönlich bin mir nicht sicher, was mir lieber wäre. Also auf welcher Skala ich lieber wäre.
Sagen wir mal so, im Bereich Sportreporter bist du auf der Peter-Fese-Skala bei 2.
Das ist eine sehr komische Art und Weise, mich entweder zu beleidigen oder zu loben. Ich bin mir nicht mal sicher, was.
Genau, du bist ja auf der. Nee, warte, Moment, das ist ja ein Lob.
Ja, genau. Du wolltest mich eigentlich dissen. Ich bin auf der Gavel-Skala bei 2.
Ich komme jetzt schon mit meinen Skalen durcheinander. Du bist auf der Tonno-Gavel-Skala auf. Ja, komm, ich bin jetzt mal. Du bist ja noch jung. Ne? Da sag ich mal, du kriegst schon eine 6. Guck mal. Hast du doch mal. Das ist ja Wahnsinn.
Und Mike Green ist die 10.
Comedian, okay.
So, ihr zwei, ich sammle euch jetzt wieder ein.
Ja, genau. Okay, Xandi hat heute hier das Wort. Xandi ist, der hat sich so vorbereitet auf diesen Podcast, da möchte ich nicht weggrätschen in irgendwelche Abgründe.
Ja, ich überlege nur, wie die. Einige Leute haben noch andere BBL-What-Ifs. Na, wir können sie noch kurz durchgehen. Also der Twitter-User, übrigens folgt uns alle auf Twitter, Abteilung Basketball. Wir haben jetzt einen Twitter-Account, wow. @AbteilungBB. Findet man ganz leicht. Und Da haben uns Leute andere What-Ifs geschrieben, unter anderem der User DKDKDK. Schöne Grüße. Größtes What-If, was passiert, wenn Pascal Roller seine beiden Freiwürfe, beide daneben, wenn ich mich richtig erinnere, am Ende des Spiels 5 gegen Bamberg.
Ja.
2010, wäre es dann zu dieser Bamberger Dominanz in den Folgejahren gekommen? Darf man ja auch nicht vergessen, diese Chris Fleming Bamberger, die haben ja damals auch alles weggerockt. Also wäre es da passiert, also ähnliches What-If wie damals gegen die Bayern, aber das ist ja das Schöne am Basketball, dass diese Mini-Momente dann so groß werden können. Könne, your take, 2010, was, wenn Frankfurt Meister wird?
Hätte sich nichts geändert.
Okay.
Gar das nichts. Ich meine, Frankfurt ist ja mal Meister geworden.
Ja.
Und ich meine, das ist natürlich super für Frankfurt, aber es hat jetzt nicht die Basketballwelt in Frankfurt für immer in eine besondere Richtung gebracht. Es war ein Riesenerfolg, es war ein toller Erfolg und ich war damals sogar dabei.
Trainerwechsel. Du hast das Spiel kommentiert?
Ich habe die Interviews gemacht nach dem Spiel und habe dabei die allererste und einzige Sektdusche meines Lebens abbekommen.
Oh, und wie war das?
Nicht gut für meinen Anzug, aber mir persönlich hat es jetzt nicht so viel ausgemacht. Aber tatsächlich war das damals, ich habe es natürlich Pascal gegönnt. Ich meine, der war ja schon immer so lieb, ne? Der war ja schon immer toll.
Also du meinst, als sie Meister wurden, nicht, dass er die beiden Freiwürfe...
Ja, und die beiden Freiwürfe taten mir persönlich weh, weil da war ich auch in der Halle.
Ach, du meintest, beim Frankfurter Gewinn warst du in der Halle, ja.
Bei ich beiden, grad,
also... Und, 2010, ja, okay. 2009 war ja Oldenburg Meister.
Genau, und 2010, das war schon, ich glaube, Pascal hat 92% Freiwürfe getroffen.
Ja, eben.
In der Saison oder generell in seinem Leben.
Ja.
Und das war natürlich...
Unfassbar. Kam da Gordy Herbert während der Saison? Kann das sein, als junger Gordy Herbert?
Ach, ich weiß es nicht mehr. Also ich meine,
egal. Ich glaube, er war der Coach da auf jeden Fall schon. Anderes What-If, auch ein bisschen auf die Bayern bezogen und neuliche, jüngere Geschichte. Martin Vogel schreibt, was passiert mit dem FC Bayern, wenn Frankfurt 2018 Spiel 5 im Viertelfinale für sich entscheidet? Das darf man auch nicht vergessen, weil... Frankfurt führt da im Viertelfinale mit 2-1 schon und die Bayern also mit dem Rücken zur Wand in dieser Meistersaison. Und das führt ja zu dem berühmten Ausspruch.
Ab sofort beginnt der Endkampf.
Das war das Interview von Uli Hoeneß nach dem Spiel 3, in dem Frankfurt 2-1 in Führung ging. Und dann haben die Bayern einfach diese zwei Spiele, Spiel 4 war ein kompletter Blowout, glaube ich 80-50 oder sowas. Und dann gewinnen sie halt auch Spiel 5. Und Danilo Bartler hat ja, der dann Finals-MVP wurde, hat ja bei uns im Podcast gesagt, dass diese Frankfurt-Serie dieses Bayern-Team ja nachhaltig verändert hätte. Also auch ein großes What-If. Was passiert, wenn Frankfurt gewinnt? Spiel 4 oder Spiel 5?
Das Projekt Bayern München hätte ich jetzt nicht als gefährdet angesehen. Aber natürlich wäre Uli Hoeneß massiv angelullert gewesen, wenn das so passiert wäre. Und das hätte bestimmt
klingt
auch
sehr unanständig.
Ja, also
aber man darf nicht
also
vergessen,
Xandi, sei mir nicht böse. What if? Also weißt du, what if? Ja, das ist schwer zu sagen. Ich habe mal,
ich hab mal
einen Aktientipp bekommen, wo jemand sagte, kauf diese Aktie, die kostet 90 Cent, kauf sie, sie wird steigen. Ich habe ihm gesagt, nein, ich kauf sie nicht, weil Pünktchen.
Und
ein Jahr später stand sie bei 40 Euro.
Ja,
also wenn ich das gemacht hätte, würde ich nicht hier sitzen, sondern würde auf einer 35-Meter-Yacht in einer Corona-freien Zone
Basti, ich war mir so sicher, dass Körnis What-If-Rant kommt. Auf jeden Fall.
Ich weiß schon. Ich glaube da auch, dass Körny, wenn er so Filme wie Butterfly-Effekt sieht oder sowas, dass er dann einfach sauer wird.
Ja. Guter Punkt auch. Ja. Körny hat mir vorher geschrieben, er hat, als es darum ging, sich alte Basketballspiele anzuschauen, dass du nur zwei, drei Filme mehrfach gesehen hättest. Da will ich natürlich sofort wissen.
Kona 3.
Das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen, Roger Federer, Brathendl, Oldenburg, das liebe ich. Kona 3. Modern, aber irgendwie...
So, ganz schnell, Körny, was sind die Filme, die du mehrfach gesehen hast?
Forrest Gump, Groundhog Day und Birdie.
Stark.
Sonst okay. nicht. Also selbst die,
sonst
die
mir, nichts.
Nein, nicht ich schaue Toy Story, keine Filme doppelt.
Nicht Toy Story 2?
Nein. Also ich finde, ich lese auch keine Bücher doppelt. Die, auch wenn sie mir super gut gefallen haben. Es gibt ja Menschen, die sagen, ah, das Buch habe ich 5-mal gelesen. Dann frage ich mich, warum in drei Herrgottsdamen? Du weißt doch, wie es ausgeht. Also es ist für mich sinnlos. Auch wenn man was, also warum soll ich das tun? Aber bei Forrest Gump und bei Groundhog Day insbesondere, das sind für mich einfach Filme, die lösen etwas in mir aus, was ich einfach sonst nicht kenne. Also einfach, weil ich die überragend finde, auf eine andere Art und Weise. So eine
gewisse Vertrautheit.
Ja, also Groundhog Day muss man mehrfach gucken, weil sonst erschließt sich ja der, also weil der Gag des Films ja im Grunde ist, alles nochmal von vorne zu machen. Genau, aber ja, das war die Antwort auf die Frage. Aber nur jetzt in diese alten Spiele gucken, ja, ich verstehe, also ich möchte das nicht in Abrede stellen, dass man sich begeistern kann, wenn man alte Spiele guckt. Aber ich habe diese Begeisterung nicht so richtig, wie andere sie vielleicht haben.
Ja. Na, Begeisterung ist
ich
das
möchte
falsch.
Noch kurz.
Ja, sag du.
Ach so. Ich hätte noch was zu sagen, vielleicht zum What If, was mit den Bayern passiert, wenn sie ausscheiden im Viertel, weil das war ja mal die ursprüngliche Frage.
Ja.
Ich glaube, dass auf komische Art und Weise das Ausscheiden damals im Viertelfinale den Bayern massiv weitergeholfen hätte, ist mein Hot Take. Weil ich glaube, dass dann die Ära Radonjic schnell beendet gewesen wäre.
Genau, der kam da im Januar, also sie hatten ja schon den Coach gefeuert in der Saison.
Ja.
Also es ist März gewesen sein. Just saying. Also ich bin auch ein bisschen, was so Vergangenheit angeht, ne? Ich kann mich da auch so ein bisschen, ne?
Er war bis Januar 2020. Ja, du hast absolut recht, das war ja Ostern. Das war ja am Karfreitag hatten wir den Sonderpodcast. Mhm. Körni, du hast absolut recht. Du hast absolut recht. Du bist wirklich ein sporthistorische Koryphäe.
Ja, also. Ne?
Ja? Ja. Und ich glaube, dass das direkt den Anstoß für eine neue Generation Basketball beim FC Bayern ausgelöst hätte, möglicherweise. Also, dass man direkt damals umgedacht hätte, was System angeht, was Personal angeht. Und das muss man eben jetzt mühsam machen irgendwie. Also, ich glaube tatsächlich, dass wenn Bayern damals ausscheidet, dass sie jetzt wahrscheinlich ein besseres Euroleague-Team sind. Also
ja, spannend.
Auf komische Art und Weise. Aber ich glaube, die Frage war ja auch so ein bisschen aus Frankfurter Sicht gestellt. Was passiert denn, wenn Frankfurt...
Ja, ja, die Fraport Skylines haben sich dann auf Twitter geäußert. Warum stellst du die Frage nicht andersrum? Was wäre mit uns passiert, wenn wir die Bayern geschlagen hätten?
Und das ist für mich tatsächlich das viel größere What-If, um ehrlich zu sein. Weil ich weiß es nicht. Also das ist meine informierte...
Was denn, wie du weißt es nicht, Basti?
Das ist meine informierte Antwort darauf, weil ich weiß es nämlich tatsächlich nicht, ob nicht, also es kann für mich schon, ich sehe Logik darin zu sagen, die Fraport Skyliners entwickeln sich als Team komplett anders, wenn sie damals vielleicht ins Halbfinale gehen.
Also ich glaube, die Konsequenz für die Bayern wäre eine deutlich extremere gewesen. So, nächstes What If kommt von Markus Buchner. Schöne Grüße, lieber Kollege an der Grafikmaschine teilweise. Körni, Basti.
Ja.
Ihr kennt
Grüße.
Ihn.
Liebe Grüße an Markus Buchner und ich hoffe, dass die Honigernte gut wird in diesem Jahr.
Siehst du, das ist mal schöne Grüße. Das ist mal ein bisschen hot takey. Hätte Ulm heute 2 Meisterschaften, wenn Bamberg 2011-2012 nicht das Überteam um Tucker, Roberts, Subot, Gavel, Goldsberry, Pleiss gehabt oder Ulbrecht sich in der Rekordsaison 2016-17 nicht das Innenband gerissen hätte? Körni, deine Antwort. Wäre Ulm 2-mal Meister?
Wenn sie dann danach auch... wie kann man denn so eine Frage beantworten? Die Antwort... Ich habe die Antwort. Achtung. Ich weiß es nicht. Ich kann es doch nicht. Vielleicht hätte Ulbricht am Ende den letzten Korb daneben geworfen, den Freiwurf verworfen oder er hätte ein unsportliches Foul begangen oder.
Also wir erinnern uns an Ulms Megasaison mit 27 Siegen in Folge. Die haben da richtig Laune gemacht. Ich glaube auch mit Ryan Thompson im Kader. War der da schon in Ulm?
Ja.
Schon,
ja,
gell?
Ja.
Da hatten die ein cooles Team einfach mit Chris Babb und Raymar Morgan auch wahrscheinlich, gell?
Ja.
Was wäre aus Tim Ulbricht geworden, wenn er sich nicht diese Verletzung am zweiten Weihnachtstag beim FC Bayern München zugezogen hätte?
Nihat Djedovic. Screen, glaube ich, oder so irgendwie.
Ja.
Jetzt ja, sind mit den Knien aneinander gerannt, genau. Ja. Ich glaube nicht, dass sie in dem Jahr Meister werden, trotz Tim Ulbricht. Also ich glaube.
Sie kommen ins Finale, spielen gegen Bamberger, verlieren in Overtime, glaube ich, Spiel 2 und werden dann gesweept, also.
Ja, genau. Ja. Ich glaube, das wäre so oder so. Also das wäre auch mit Tim Ulbricht passiert.
Bamberg war einfach zu stark von 15 bis 17, glaube ich.
Ja.
Ja. Okay.
Ja.
Danke für diese Einschätzung, Körni.
Ich glaube auch, dass sie nicht Meister geworden wären.
So, jetzt machen wir noch eine ganz kleine Kurve. Basti, davon weißt du noch gar nichts. Denn ich war gestern unfassbar aktiv auf Twitter, sowohl als ich und sowohl als Abteilung Basketball. Folgt dem Account @AbteilungBB. Schreibt uns Mails an abteilungbasketball@gmail.com.
Sandy hat einen Lauf diese Woche.
Ja, du, ja. einer von uns muss einen Lauf machen. und dann tauchte irgendwann die Frage auf, ob im Zuge der Classic Games, die wir jetzt zeigen auf Magenta Sport, ob wir nicht auch Gießen Bamberg von der sehr frühen Saisonphase 2016 zeigen könnten. Und dann habe ich einen alten Beitrag gefunden zu diesem Spiel. Und dieses Spiel gewinnt Gießen als Aufsteiger mit unter anderem Benny Lischka dabei. Und da ist ein Dank dabei von Benny Lischka über Daniel Theiss und ich glaube Daryl Miller hinweg. Und dann habe ich irgendwie die Frage in den Raum geworfen, war das der beste Dank von Benny Lischka ever? Das war zumindest mein Ansatz, weil der wirklich massiv war. Dann ging das so hin und her, bla bla bla. Dann hat ein User gefragt, Tobias Karwein, auch ein Hörer, schöne Grüße, ob wir ihm diese Frage nicht im Podcast stellen wollen. Ob das der beste Dank aller Zeiten war. Und das würden wir jetzt machen.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich verstehe auch, dass Benny Lischka wichtiger ist als ich, weil ich habe noch nie über jemanden gedankt in der BBL oder irgendwo. Grüße auf jeden Fall an Benny Lischka von mir.
Ja, wenn wir ausrichten. Basti, vielen Dank für deine Zeit und deine wie immer wunderbaren Takes.
Auch wenn die.
Du hast dich jedenfalls sehr, sehr intensiv mit dem Spiel auseinandergesetzt. Das kann man nicht anders sagen. Also deutlich mehr als ich.
Ja, ich entschuldige mich dafür, wenn ich Körni sauer gemacht habe mit Draft-Stats.
Nein, das ist interessant, das ist spannend.
Ja.
Ich glaube, ich gehe jetzt und schaue mir die Live-Übertragung vom Draft 2003 an.
Ja. Viel Spaß dabei, danke. Basti. Wir melden uns.
Bis bald.
Mach's gut.
Ciao, ciao.
So, dann versuchen wir es mal. Benny Lischka, Michael Körner, Magenta Sport. Ich habe gehört, du bist massiv vorbereitet worden auf diesen Anruf.
Genau so sieht's aus. Ja, servus.
Grüß euch. Servus. Ja, Xandi ist auch da, der dich ja gestern irgendwie über Twitter eingeladen hat. Ich weiß gar nicht genau, ich bin nicht so in diese Geschichte involviert. Was ist denn da abgegangen gestern Abend? In den sozialen Medien.
Ja, was ist da abgegangen? Ich bin ja eigentlich auch nicht so auf den sozialen Medien unterwegs, aber ich habe dann irgendwie eine Nachricht bekommen, so eine Notification, wie man ja mittlerweile sagt, dass ich glaube, Alex dann ein Video gepostet hat von der guten alten Zeit in Gießen, wo wir Bamberg mal in der Osthalle, wo ich noch in Gießen gespielt habe, ärgern konnten.
Ja, und, als so Aufsteiger.
Genau, ja. Als Aufsteiger. Ja.
Ja, und das hat wohl irgendwelche Kreise geschlagen. Jedenfalls war es so heute Morgen um 9:30, als ich dann zum ersten Mal mit Xandi telefoniert habe. Dann hat er mir gesagt, ich habe hier bei Twitter ein Juwel aus der Basketball-Ära hochgeladen. Der Dunking damals von Benny Lischka, weißt du noch? Und ich so, wo bist du denn? Auf welchem Planeten ist der denn unterwegs gerade in Dreiergottes Namen?
Ja, ist schon lange her wahrscheinlich.
Ist schon lange her, aber es war irgendwie, man muss ja das Beste aus der Situation machen und gerade so ein bisschen Classics schauen und es taugt mir dann schon irgendwie. Dann habe ich eben diesen Beitrag gefunden und dann kam dieser dein Dank über Daniel Theiss, wo dann Martin Vogel, der auch Fotos macht in Gießen, dieses tolle Foto dann auch noch gezeigt hat und deswegen jetzt die Frage, Achtung Trommelwirbel, Benny, war das der beste Dank deiner Karriere?
Wahrscheinlich schon, ja. Also war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Moment und ja.
Also viel besser geht's nicht. War das Darius Miller auch noch? Es war eigentlich gegen 2 sogar, oder?
Nee, das Lustige war, das war Gabriel Olaschini.
Ach, Olaschini war da. Ja, genau, der später in Gießen war.
Genau, der war 2 Wochen später dann in Gießen und dann hat er das natürlich nochmal aufs Brot geschmiert bekommen von mir.
Natürlich.
Ja, gut, also über Ola Schedi hinweg zu danken ist jetzt nicht ganz so schwierig, oder?
Ich meine. Aber über Daniel Theiss sehr wohl. Also der macht ja einen richtig guten Job bei den Celtics aktuell und das war ja auch dieses. Also ich werde das nochmal retweeten nachher als Abteilung Basketball. Es lohnt sich anzusehen, weil Coach Wucherer dann ja auch sagt, Originalton vor dem Spiel, naja, für uns als Aufsteiger geht es nur darum, irgendwann mal ein Spiel zu gewinnen. Und das waren halt diese Über-Bamberger da gerade, die gerade so richtig sich formiert haben, weil wir auch vorher, Benny, wir haben gesprochen über dieses Finale 2 2015 und so diese Geburtsstunde dieses dominanten Bamberger Basketballs. Und dann muss ich jetzt aber die Brücke schlagen zu euch, also dieses Gießener Aufstiegsteam. Erzähl mal da vom Saisonverlauf, weil das hatte ich dann auch vergessen. Du hast mich dann hingewiesen, dass ihr da ja eine extrem gute Saison hingelegt habt. Erzähl mal kurz aus deiner Sicht, wie das ablief damals.
Ja, das war, wie soll ich anfangen? Es hat damals eigentlich in der Pro A angefangen. Ja, wir sind damals mit einem sehr coolen Team, mit einer guten Teamchemie aufgestiegen von der Pro A in die erste Liga und konnten, beziehungsweise haben einige Spieler dann auch gehalten, die sich dann sozusagen profilieren wollten, beziehungsweise zeigen wollten in der ersten Liga. Das waren TJ Di Leo, das waren Jormann Polas Bartolo, das war Chacha Sasai, wir haben Björn Scho noch mitgenommen damals. Also da waren einige Spieler dabei, die einfach halt auch zeigen wollten, okay, wir wollen auch in der BBL bestehen. Und wir sind aber schon auch so rangegangen, wie das Dennis gesagt hat. Also wir wollten von Spiel zu Spiel gucken, wollten schauen, ob es irgendwie ja was zu holen gibt. Auswärts zu Hause wollten wir halt schon natürlich ein paar Siege einfahren, was uns auch gelungen ist. Und wir haben dann irgendwann so den Groove gefunden. Ich glaube Richtung, war das glaube ich November oder Dezember, haben wir wirklich eine gute Serie gehabt, auch um Weihnachten rum. Und auf einmal waren wir dann so ein bisschen in der Nähe der Playoffs.
Im Playoff-Rennenakt, ja.
Genau, und hatten dann so ein bisschen Blut geleckt und waren dann immer so in Schlagdistanz mit Würzburg und hatten uns da so ein Battle geliefert. Und ich glaube, ich hatte dir das ja gestern geschrieben, dass wir, glaube ich, am Ende dann mit 5 Spieltagen noch zu gehen, hätten wir noch eine sehr, sehr kleine Chance gehabt, wenn Würzburg wirklich die letzten, glaube ich, 4 oder 3 Spiele verliert. Und das war dann auch der Fall. Und wir hatten dann am letzten Spieltag Berlin, in der Mercedes-Benz-Arena und hätten gewinnen müssen. Würzburg hätte auch verlieren müssen. Wir wussten, glaube ich, im dritten Viertel, dass Würzburg am Verlieren ist und es auch nicht mehr schafft, das Spiel zu drehen. Und wir hatten dann Berlin wirklich in die Overtime gezwungen, konnten das aber das Spiel leider in der Overtime nicht gewinnen. Und deswegen haben wir es dann am Ende leider nicht in die Playoffs geschafft, was sehr, sehr schade ist. Was ich ja immer noch irgendwie so ein bisschen jage. Das wäre so nochmal so ein, für meine Karriere nochmal so ein schöner, so ein schönes Highlight, nochmal die Playoffs zu spielen.
Ja klar, vor allem dann in Berlin zu gewinnen, dieses krasse Spiel in der damals noch O2, ich weiß es nicht, oder schon
Mercedes-Benz. Ich glaube, damals war es noch O2, damals war noch
O2. Wie sieht's denn momentan bei dir aus? Also wir wollen natürlich auch den aktuellen Stand wissen, mit wie man sich fit hält, wie dein Tag aussieht, was du machst,
Podcast hören,
die Zeit zu überbrücken.
Auf Twitter sein.
Genau, auf Twitter und Social Media bin ich ja sowieso sehr viel unterwegs. Spaß beiseite. Mein Tagesablauf dreht sich viel um den Kleinen. Also ich bin ja Vater geworden im November.
Ah ja, genau.
Deswegen geht da viel Zeit, also ich sage jetzt nicht Zeit drauf, also die Zeit wird auch genossen. Also wir haben wirklich da viele Sachen, die wir mit dem Kleinen anstellen. Der ist jetzt bald 5 Monate, lernt irgendwie jede Woche was Neues und da haben wir viel Spaß, sind viel an der frischen Luft. Nebenher probiere ich mich natürlich irgendwie auch fit zu halten. Die Motivation ist natürlich jetzt gerade so ein bisschen schwer, die zu finden, weil man halt einfach so ein bisschen in der Luft hängt und nicht weiß, wann es weitergeht, ob es überhaupt weitergeht, wann gespielt wird. Da probiere ich mich mit so ein bisschen Tabata zu Hause ein bisschen fit zu halten. Wie gesagt, gehe viel an die frische Luft, da irgendwie so ein bisschen ready auch zu bleiben im Kopf. Aber ich glaube, für jeden Sportler gerade ist es einfach schwer, sich da auf irgendwas einzustellen oder sich so richtig gut zu motivieren, sage ich jetzt mal.
Womit hältst du dich fit? Mit Tabata?
Genau, Tabata, ja.
Aha. Was ist denn Tabata?
Tabata ist so ein Intervalltraining, sage ich jetzt mal, wo du so einen Timer hast auf dem Handy. Es gibt ganz viele Tabata-Apps auch, wo du dann so einstellen kannst, wie lange du also arbeiten willst, beziehungsweise dein Workout machen willst, zum Beispiel 30 Sekunden.
Oh, das hast du nicht.
Genau, ja. 30 Sekunden. Und machst dann 15 Sekunden Pause und das halt 8 Sätze lang. Das heißt, das ist so das, was ich mache und was mir gut tut. Das habe ich damals in Gießen vom Lukas Lai, von unserem Fitnesscoach damals in Gießen gelernt. Und der hat mir das an die Hand gegeben. Das ist sehr gut.
Das sind ja nur 4 Minuten.
ja, das macht man ja nicht nur einmal. Danach ist Pause und dann macht man es nochmal. Aber es geht schon ganz gut rein. So 30 Sekunden Übung und dann 15 Sekunden Pause. Also wer das schon mal gemacht hat und wer die richtigen Übungen da macht, das kann schon ganz gut anstrengend werden, ja.
Okay, also das schaue ich mir auf jeden Fall an, denn das ist so ungefähr das Zeitlimit, was ich mir vorstelle für Workout.
Ohne Wiederholung dann sozusagen.
Genau. Du kannst ja 15 Sekunden Work machen und 30 Sekunden Pause, wenn dir das besser passt.
Ja. Benni, ich habe noch eine Trivia-Frage. Mhm. Wer aus dem aktuellen Team der Gießen 46ers, also deinem Ex-Team, ist Veganer?
Brandon Thomas.
Ja, das stimmt, aber es gibt noch jemanden.
Gibt noch jemanden? Mhm. Aus dem aktuellen Team?
Ja.
Habe ich mit dem zusammengespielt?
Ja.
Ja.
Können es ja nicht so viele sein.
Brandon Thomas stimmt, das ist richtig. Sagen wir mal so, er hat die Motivation daraus auch gezogen, dass Brandon Thomas das ist und macht.
Echt?
Kleiner Hinweis, man würde es eher nicht erwarten.
Genau.
John Bryant.
Exakt.
Jawohl.
Aber
ist das wann? Hart oder ist das hart?
Wie lange denn?
So. Ja. Ja, er war gestern bei uns im Instagram Live bei Magenta Sport und er hat gesagt, seit 6 Monaten.
Oh, okay.
Okay, weil ich wollte gerade sagen, weil es gibt ja so einen Stammitaliener in Gießen, zu dem wir auch immer gegangen sind, John auch gerne mal zusammen mit mir. Und da hat er sich doch öfter mal so ein Steak gegönnt. Da war ich nämlich auch am Tisch, deswegen war ich gerade ein bisschen...
Nee, also jetzt seit einem halben Jahr wohl. Also seit...
Okay.
Ja, insofern.
Ja, drüber nachgedacht habe ich auch schon mal, aber ein gutes Steak am Wochenende oder so ist schwer zu verzichten. Naja.
Ja, es gibt ja unterschiedliche Meinungen, ob das für einen Profisportler Sinn macht oder nicht. Also...
Ja, manche schwören drauf.
Manche sagen super, manche sagen, ist vielleicht doch nicht so toll, Proteine fehlen oder wie auch immer. So genau kenne ich mich da auch nicht aus. Aber ich wollte dir die Frage einfach stellen, weil es natürlich gestern das Top-Thema war in unserem Interview und er da sehr stolz berichtet hat.
Ja, ist John immer noch in München? Ist er noch in Gießen gerade? Wisst ihr das?
Ja.
Echt, er ist noch in Gießen? Okay. Na gut.
Er bleibt in Deutschland, er hat es auch kundgetan. Also er ist forever German jetzt. Ist es his first... Das First Home jetzt.
Habt ihr denn auf Deutsch oder auf Englisch mit ihm geredet?
Ja, ich habe ihn eingangs gefragt, ob wir nicht doch teils auf Deutsch machen können, weil er ja wohl Deutsch spricht. Ich weiß, dass die Amerikaner sich immer ein bisschen schwer tun. Also ich glaube auch Ricky Paulding kann ja Deutsch, aber er will einfach nicht sprechen. Und dann haben wir es auf Englisch gemacht, weil man sich dann wohler fühlt und die Antworten einfach dann länger sind.
Ja.
Und ich habe mir dann abgewurstelt.
Wie ist das mit Braden Hobbs eigentlich, der ja auch Teil dieses Gießener Wahnsinnsteams war?
Ich glaube, er hat bestimmt ein paar Witze Deutsch aufgegriffen irgendwann mal, aber ich glaube nicht, dass er Deutsch spricht. Also ich glaube nicht, nee.
Auch eine BBL-Figur mittlerweile, die damals, der macht nämlich den Game-Winner rein, um die Kurve zurückzuschlagen zu dem Bamberg-Spiel. Der Pass habe ich vergessen, wer den Pass gespielt hat.
Das war Ekene Ibekwe war das damals.
Ah, Ibekwe gab es ja da auch noch.
Bei uns war. Genau, der sollte, glaube ich, Maurice plus Kota damals ersetzen, der sich ja schwer verletzt hatte. Mhm. Und dann war er 2 Monate da und dann ist er weg und dann hatten wir Glück, dass Bamberg Gelb oder Scheni abgegeben hat. Und der war dann in Gießen und so hat das Ganze dann, seinen Lauf genommen.
Gelb oder Scheni, das war der Anfang. Ja, komisch. Nicht Euroleague-tauglich wurde er befunden in Bamberg. Mit einem Big Contract, glaube ich, unter.
Stimmt, unter,
Wenn du in Crailsheim geblieben wärst, mal übrigens das noch zum Thema, dann würdest du heute bei einem Halbfinalanwärter spielen. Ja? Hashtag just saying. Also.
Ja, ich glaube, in Crailsheim ist man, glaube ich, auch wirklich nicht gut drauf. Also, die spielen wirklich eine unglaubliche Saison. Und jetzt weiß man nicht, ob es überhaupt Playoffs gibt, weil das wäre für den Standort schon, glaube ich, eine Riesensache gewesen. Weil ich habe ja selbst da gespielt und Basketball ist halt da Number One. Da gibt es sonst nicht viel in der Umgebung. Und die haben uns ja 2-mal auch ganz gut besiegt. Ja. Und deswegen wäre das schade gewesen. Beziehungsweise ist es schade. Mal schauen, was noch kommen
wird. Du hattest übrigens nie wieder eine so gute 3-Punkte-Quote wie in der Saison 12-13 in Crailsheim.
Wahrscheinlich habe ich auch nicht viele genommen damals, ne?
Also hier steht 42,9% und dann ging es aber richtig bergab. 28,6. Boah, 25,4. Und jetzt letzte Saison 37,5. Jetzt geht's wieder aufwärts.
Ja, auf geht's. dabei.
Ja, ich habe ja einfach alle Statistiken jetzt von Benny, von seiner gesamten Saison. Von angefangen beim VfB Gießen in der Regionalliga.
Dann bist du auf Eurobasket gerade.
Ja, das ist meine Datenbank. Fünf Spiele 2006, 2,4 Punkte im Schnitt.
Ich sag nur, Gießen 15-16, 40,7%. Also.
Ja, aber schlechter als in Greilsheim.
Ich hoffe, ihr habt das Bild ausgeblendet auf Eurobasket, weil ich glaube, es ist ein besonders schönes von
mir. Das Hauptbild ist ein sehr schönes, ein recht aktuelles, aber es sind auch zwei Jugendbilder dabei. Wo ich sagen muss, auf dem rechten siehst du aus, als wärst du in einem verwahrlosten rumänischen Waisenhaus irgendwie gefunden worden. Also, das könnte man vielleicht wirklich mal von der Seite runternehmen.
Ja, genau, das ist vielleicht schon ein bisschen frech, das sollte man mal down nehmen.
Ja. Okay, also falls uns jemand zuhört von Eurobasket, bitte das Bild updaten von Benny Lischka.
Das wäre schön,
ja, wunderbar.
Ja.
Okay.
Dann gute Zeit.
Absolut, ja, vielen Dank für die spontane Zusage.
Natürlich auch bleib gesund.
Ditto, und, genau, ihr auch.
Genieße die Zeit mit deinem
Sohnemann, genau.
Und dem Sohnemann.
Ja.
Denn das kann dir keiner nehmen. Ne? In dieser Zeit zu sehen, wie der kleine Mann heranwächst, hat ja auch was für sich.
Auf jeden Fall, das ist sehr cool.
Perfekt. Gute Zeit, auf bald.
Mach's gut.
Alles klar, schönen Tag.
So. Volles Programm hier.
Wahnsinn, ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Nee, das glaube ich nicht. Ach komm, jetzt haben wir doch gerade erst angefangen.
Also, you are a hater.
Jetzt, wo ich mich warm gequatscht habe.
Jetzt wurde dich warm gequatscht. Jetzt hinten raus hast du dann auch getaugt.
Ja, jetzt, ich kann ja, wenn du Basti und du da über Sachen sprecht, die ich nicht mal im Ansatz verstehe.
Das stimmt überhaupt nicht. Und
dann
und ich weiß, dass tief in deinem Innersten findest du es auch ein bisschen geil, so abzunörden.
Das ist eine. Also ich höre da, also die, ja, was heißt denn abnörden? Also es ist ja Basketball, insofern ist es ja nie uninteressant, aber ich vergesse halt viele Dinge.
Ich weiß, aber dafür hast du ja mich.
Ja, ja, genau. Und deswegen, also wenn ich jetzt nicht das Spiel...
Wenn ich dich nicht genötigt hätte, das Spiel Bayern zu schauen.
Genau, ich hätte jetzt nicht die Starting Fives direkt parat gehabt.
Eben, ohne aber genau das zu schauen. Deshalb finde ich es ja auch so spannend, da einfach nochmal kurz drauf zu schauen, weil das sind spannende Teams gewesen. Und das war eine spannende Zeit. Das war unser Anfang bei Telekom Basketball.
Absolut. War das die erste Saison?
Das war die erste Saison.
Ach komm.
Ja. Wow. Eben, eben.
Das kommt mir vor, als wären das schon 15 Jahre her, aber es sind nur 6.
Na gut.
Ja, dann der Hinweis. Wahnsinn, wie viele Mails wir beantwortet haben.
Ja, das machen wir das nächste Mal. Sonst wird es zu viel jetzt. Also, ich habe mir wirklich 3-4 Mails auf jeden Fall schon notiert. Das machen wir einfach das nächste Mal, wann auch immer das sein wird, am Montag mit Nicolo Melli gemeinsam.
Es geht viel um die Zukunft, was so die aktuelle Situation in der Liga angeht, und da werden wir vielleicht am Dienstag auch noch ein bisschen ein Update haben.
Jo. Und ansonsten Classics schauen, sage ich, alle Kanäle von Magenta Sport. Einfach da, egal ob Eishockey, dritte Liga oder Basketball, ist das ist alles ja tolle Spiele.
Beim Eishockey kennst du dich ja auch noch so aus. Wer war deutscher Meister 2011?
2011 war... Warte mal, Hannover war 2010, Berlin natürlich, ja, Eisbären Berlin, 11, 12, 13.
Okay.
Ja, 14 Ingolstadt, 15 Mannheim, 16 München, 17 München, 18, glaube ich auch München, 19 Mannheim.
Oh, wow, Wahnsinn, oder? Der Xandi kennt alles. In Basketball, alles im Eishockey.
Jetzt haben wir über komplett Aloha hinweggesprochen.
Und dann noch über, ja, das musste auch heute sein. Also ich habe auch extra so lange gezogen, dass Aloha nochmal von vorne gestartet werden muss.
Ja, genau. Das machen wir jetzt auch und verbleiben mit den allerbesten Wünschen. Lieber Körni, bleib gesund. Lieber
du auch, Körni. Xandi. Du auch.
Du auch. Und vergiss nie, mein lieber Körni.
We treat people here with complete respect. This is Germany.